Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Beschwerden von Sterbehilfeorganisationen, Ärzten und schwerkranken Menschen hatten Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht entschied Anfang des Jahres, das in Deutschland geltende Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ist verfassungswidrig. Es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, so die Richter. Ein folgenreicher Paradigmenwechsel vom unbedingten Schutz des Lebens hin zur absoluten Freiheit des Willens. Inzwischen nimmt auch der Partnerverein der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas in Deutschland seine Arbeit auf. Andere Sterbehilfevereine haben bereits Menschen zum Tode verholfen. Welche Folgen das für unsere Gesellschaft haben könnte, darüber hat Doris Arp mit verschiedenen Wissenschaftlern gesprochen.
Sicher, ich könnte in die Schweiz fahren. Es würde mich einiges kosten, einige Tausender. Und nicht zuletzt Überwindung, denn ich müsste bereit sein, mich in die Hände einer Organisation zu begeben, mich mit professionellen Sterbehelfern einzulassen. Und, die schlimmste Vorstellung, mir einen Termin geben zu lassen. Der Termin würde in meinem Kalender stehen. Er würde näher rücken. Ich könnte die Tage zählen. Und irgendwann wäre klar, nächste Woche. In 3 Tagen. Morgen. Und wenn morgen kein guter Tag zum Sterben wäre?
Ein Auszug aus dem Film Hin und Weg von Christian Zübert. Darin geht es um Hannes. Er hat ALS, eine neurodegenerative fortschreitende Erkrankung, die nach und nach zu einer kompletten Lähmung aller Muskeln führt und immer tödlich verläuft. Hannes macht am Ende einen Termin und lässt sich die Todesspritze geben. Diese aktive Sterbehilfe, bei unseren Nachbarn in Holland und Belgien erlaubt, ist in Deutschland verboten. Aber seit Februar besteht auch bei uns das höchstrichterliche Recht auf Hilfe zur Selbsttötung. Im Urteil heißt es:
Der Entschluss zur Selbsttötung betrifft Grundfragen menschlichen Daseins und berührt wie keine andere Entscheidung Identität und Individualität des Menschen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremd definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz.
Das Lebensende ist selten schön, aber es ist unausweichlich. Schicksal oder göttlicher Wille nannten frühere Generationen das Sterben und den Tod. Sie wurden meist hingenommen, wie sie kamen. Doch unsere plurale, moderne Gesellschaft erlaubt und erwartet sogar, dass jeder sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, im Leben wie nun auch im Sterben.
Wie weitreichend das ist und was für eine Aussage das für unsere Gesellschaft eigentlich macht, finde ich auch immer noch ein bisschen erschreckend.
Sagt Lukas Radbruch, leitender Palliativmediziner an 2 Kliniken in Bonn und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Mich hat weniger die Weite des Urteils überrascht, als mich die Entschiedenheit gefreut hat, mit der auf diesem Prinzip der Selbstbestimmung insistiert worden ist.
Volker Gerhardt lehrt praktische Philosophie mit den Schwerpunkten Ethik und Kulturphilosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Er war viele Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrates, gehörte der Kammer für bioethische Fragen der Evangelischen Kirche an und hat ein Standardwerk über Selbstbestimmung als Prinzip der Individualität geschrieben.
Wir können eine gesetzliche Ordnung, eine Gesellschaft nur dann in der Realisierung erwarten, wenn wir davon ausgehen, dass die Eigenständigkeit des Einzelnen tatsächlich das Regulativ ist, auf das man sich verlassen kann.
Eine liberale Gesellschaft setze das eigenverantwortliche Subjekt voraus, so der Philosoph. Es gehöre quasi zur Lebensfunktion einer organisierten Gesellschaft. Eine arbeitsteilige Gemeinschaft basiere auf der Voraussetzung der Selbstverpflichtung des Einzelnen auf die Allgemeinheit. Das bedeutet mit aller Konsequenz, ich entscheide selbst.
Insofern ist das ein altes Prinzip, das bereits in der Antike durch den Begriff der Autonomie und der Autarkie des Einzelnen gefasst wurde. Und es ist dann allerdings in dieser Deutlichkeit tatsächlich erst unter dem Begriff der Selbstbestimmung im 18. Jahrhundert zur Geltung gekommen und ist das Grundprinzip einer Moral, auf die sich so gut wie alle, auch gerade kirchliche Vertreter, in der biopolitischen Debatte fast ausnahmslos berufen, nämlich der Moral des kategorischen Imperativs.
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785.
Den muss ich selber verstanden haben. Dann kann ich mit dem Prinzip meines Handelns auch die Menschheit in meiner Person berücksichtigen. Das ist das Grundprinzip. Und da sehen Sie schon in dieser Formulierung, wie eng Individualität, Selbstbestimmung und die Perspektive auf das Leben aller zusammengehören.
Soweit die Theorie. Die Verfassungsrichter entschieden auf der Grundlage des Persönlichkeitsrechts, das vom theoretischen Ideal des souveränen, aufgeklärten Individuums ausgeht, das alle Freiheiten zur Auswahl hat. Die Realität ist eine andere. Jeder von uns steckt in einer Vielzahl verschiedener Bedingungen und Abhängigkeiten und sie liegen nicht alle in unserer Hand. Sie unterscheiden sich auch von so konkreten Dingen wie Gesundheit, Geld, Status, Familie, Freundeskreis und Bildung. All das kann und wird unsere Entscheidungen auch am Lebensende beeinflussen. Lukas Radbruch.
Die Idee, dass die Abhängigkeit von anderen Menschen, die einen pflegen, dass das was ganz Schlimmes ist, das finde ich eigentlich auch ein sehr negatives Merkmal unserer Gesellschaft. Das ist für alle ein Makel. Man will niemand zur Last fallen. Man vergisst völlig, dass man eigentlich nirgendwo in seinem ganzen Leben so frei ist, wie man das fürs Lebensende einfordert.
Den schwerkranken Menschen, die beim Verfassungsgericht geklagt haben, ging es allerdings nicht vorrangig um ihre Abhängigkeit in der Pflege. Sie wollten vor allem ihren Leidensweg nicht bis zum Ende durchschreiten müssen. Einer von ihnen ist Harald Meyer. Als 27-Jähriger erkrankte er an der fortschreitenden Multiple Sklerose. Seit 2015 kann er zwar noch sprechen, die Gesichtsmuskeln bewegen, atmen und schlucken, aber sein ganzer Körper ist gelähmt. Wenn alles so bliebe, würde er gerne weiterleben, erklärte er im Februar in einem Film des Westdeutschen Rundfunks von Erika Fese.
Es geht weiter. Was kommt als nächstes? Kann ich nicht mehr schlucken? Kann ich normal Nahrung zu mir nehmen? Da kommt die Verzweiflung. Und dann ist das Verlangen auch ganz groß, dass ich einen Notausgang brauche.
Hilfe zum Suizid war nie ausdrücklich verboten. Bis 2015 konnten auch Ärzte ihren Patienten beistehen, wenn diese frei verantwortlich und psychisch gesund waren. Dann wurde vor 5 Jahren der Paragraph 217, das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe, vom Bundestag verabschiedet und verunsicherte Ärzte und Patienten.
Es bestand ja nun die berechtigte Sorge, dass Menschen wie ich, die also in seltenen Fällen bereit sind, Hilfe bei der Selbsttötung zu leisten, sich dann strafbar machen würden. Und das war die Motivation, zu sagen, das kann nicht sein. Ich bin immer jemand, der versucht, die Menschen im Leben zu halten. Aber ich möchte offen in so ein Gespräch gehen können und ich möchte auch unbesorgt dann auch mal einen solchen Weg begleiten können.
Wie den meisten der 6 Kläger ging es dem Arzt um einen Notausgang für wenige Einzelfälle. Dafür sollte der Paragraph 217 fallen. Doch das Verfassungsgericht ging einen großen Schritt weiter. Der Notausgang ist nun ein breites Portal für den selbstbestimmten Tod in, Zitat, jeder Phase der menschlichen Existenz.
Das ist praktisch ein systematisches Problem,
erklärt Rainer Anselm, Professor für systematische Theologie.
Wenn man nicht irgendwelche Stadien menschlichen Lebens klassifizieren möchte und sagt, die einen sind wertvoller als die anderen, dann hat man eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwo einen Unterschied zu machen. Und das Gericht hat sich in der Situation dann entschieden zu sagen, da machen wir eben keinen Unterschied. Das gilt in allen Stadien des Lebens, egal wie alt oder wie krank oder wie auch immer.
Mit welchem Recht könnte man einem Menschen verbieten, seinem Leben ein Ende zu setzen? Dem Argument, dass Leiden nun mal zum Leben dazugehöre? Mit der Heiligkeit des Lebens als Gottesgeschenk? Das könne als individueller Glaube bedeutsam sein, aber nicht als Gebot für alle Menschen gelten, sagt der evangelische Theologe Rainer Anselm.
Man muss sich ja überlegen, das muss gelten für alle Menschen eines Gemeinwesens, egal ob sie einer Religion angehören oder nicht. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, eine partikulare Überzeugung kann man nicht zur Grundlage machen für ein gesamtes Gemeinwesen. Das hindert ja niemanden aus seiner persönlichen religiösen Überzeugung heraus zu sagen, nee, das will ich nicht.
Dem Palliativmediziner Lukas Radbruch geht das Urteil deutlich zu weit. Selbstbestimmung sei immer schon ein Leitbild der Palliativmedizin gewesen, erklärt der Präsident der Palliativen Gesellschaft. Es gebe viele Möglichkeiten, schweres Leid am Lebensende zu verhindern.
Die meisten Menschen mit solchen chronischen Erkrankungen haben irgendwo lebenserhaltende Dinge wie Blutwäsche oder Beatmung oder künstliche Ernährung. Und bei all dem haben die ein Recht darauf, dass man das einstellt. Wir haben vor kurzem noch ein Positionspapier gemacht zur Verzicht auf Essen und Trinken. Wenn da Symptome auftreten, kann ich die Patienten davor abschirmen. Alles das funktioniert.
Ich würde das gerne human beenden. Und das wäre mit so einem Medikament. Und keine Quälerei oder Atemnot. Einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Harald Mayer wünscht sich im WDR-Porträt einen sanften Tod. Wie wir alle vermutlich. Laut aktuellen Umfragen sind über 70% aller Bundesbürger für die Sterbehilfe, also das Abschalten lebenserhaltender Maßnahmen und den assistierten Suizid. 67% wünschen sogar die aktive Sterbehilfe, also das Töten auf Verlangen. Letzteres hat das Verfassungsurteil allerdings klar ausgeschlossen. Das tödliche Medikament muss jeder selbst schlucken. Aber wie stabil ist ein Tötungswunsch überhaupt? Vor allem amerikanische Studien zeigten, dass zu gesunden Zeiten schriftlich verfügte Patientenwünsche oft angesichts einer schweren Erkrankung und am Lebensende noch einmal geändert wurden.
Ich erlebe in meiner Erfahrung, dass das sehr schwankend ist. Dass mir im gleichen Gespräch bei der Visite gesagt wird, einerseits, ich wünschte, ich wäre tot. Oder Patienten auch wirklich diesen klassischen Satz sagen, einen Hund würden sie einschläfern, warum machen sie das nicht bei mir? Aber im gleichen Gespräch auch Hoffnung äußern und auch gerne lebenserhaltende Therapien noch fortsetzen möchten. Also das ist ja nie unserer Erfahrung nach so schwarz-weiß, sondern das ist immer grau.
Gerade weil es niemand genau wissen könne, sei der eigene Wille der einzige Gradmesser, meint der Philosoph Volker Gerhardt.
Er weiß es in der Regel wahrscheinlich auch nicht genau, aber es ist dann immerhin sein Wille und den sollte man ihm gerade bei dieser letzten Entscheidung lassen und das würde ich mir bei einer Umsetzung immerhin wünschen.
Das Verbot von 2015, Suizidhilfe als Dienstleistung anzubieten, behindere diesen freien Willen, argumentierten auch die Verfassungsrichter. Denn ohne die geschäftsmäßigen Angebote der Suizidhilfe seien die Patienten auf die individuelle Bereitschaft des einzelnen Arztes angewiesen. Von denen bislang aber nur wenige dazu bereit seien und auch künftig nicht gezwungen werden könnten. Der Schmerztherapeut Benedikt Mattenaar findet allerdings, dass das allein eine Aufgabe für die vertrauensvolle und gewachsene Beziehung zwischen Arzt und Patient sei und nicht in die Hände von kommerziellen Organisationen gehöre.
Ich denke schon, dass es Situationen gibt, in denen es durchaus auch ärztliche Aufgabe sein kann, Menschen beim Suizid zu helfen. Das ist nun mal jetzt die Realität. Dieses Urteil lässt zu, dass Sterbehilfevereine ihre Arbeit wieder aufnehmen. Ich denke, da ist der Gesetzgeber jetzt schon gefordert, diese Arbeit zu reglementieren.
Die Sterbehilfevereine haben sich unmittelbar nach dem Urteil zurückgemeldet mit einem Beratungsportal unter dem klaren Namen Schlusspunkt. Doch das letzte Wort hat der Gesetzgeber. Die Verfassungsrichter haben ihm den Ball zugeworfen, den freien Willen dort einzufangen, wo er möglicherweise unter sozialen Druck geraten könnte. Nachvollziehbar finden die höchsten Richterinnen nämlich Bedenken,
dass geschäftsmäßige Suizidhilfe zu einer gesellschaftlichen Normalisierung der Suizidhilfe führen kann und sich der assistierte Suizid als normale Form der Lebensbeendigung insbesondere für alte und kranke Menschen etablieren könne.
Gesundheitsminister Jens Spahn sammelt deshalb zurzeit Vorschläge für ein legislatives Schutzkonzept zur Regulierung der Suizidassistenz.
Und ich muss sagen, dass die Idee, dass dann praktisch staatlich zertifizierte Sterbehilfeorganisationen entstehen würden, mich allerdings auch eher mit Grausen erfüllt. Und den Gesetzgeber fürchte ich mal auch.
Etwa 10.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an einem Suizid. Weit über 100.000 Suizidversuche werden im gleichen Zeitraum geschätzt, erklärt die Gesellschaft der Fachärzte für psychische Gesundheit. Laut aktueller Suizidforschung stehen 90% aller Suizide in unmittelbarem Zusammenhang mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Die Verfassungsrichter haben im Namen der Selbstbestimmung das Tor für alle Lebensmüden weit geöffnet. Das Recht auf Sterbehilfe gilt in jeder Phase menschlicher Existenz. Damit dieses Urteil nicht eine Aufforderung zum sanften Sterben wird, sei jeder von uns gefragt, ins Leben einzuladen, sagt der Philosoph der Selbstbestimmung Volker Gerhardt.
Die Selbstbestimmung schließt ja doch die Anteilnahme am Schicksal des anderen überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, es ist gerade unter den Bedingungen des Verfassungsgerichtsurteils ein wichtiger Punkt, dass jetzt die Eigenverantwortlichkeit der Mitmenschen viel stärker herausgefordert ist, wenn wir sehen, dass jemand vielleicht aus Verzweiflung kurzfristiger Art oder aber aus einer irrtümlichen Einschätzung der Situation, dass die Behandlung unerträglich ist und, ihm zu zeigen, dass es sich lohnt, weiterzuleben.